Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, ich knüpfe mal an das, was wir eben gerade gehört haben. Also zum einen zum Thema Alter. Das Buch heißt ja, wie das Krokodil zum Fliegen kam, sieht so aus. Und als wir vor 2 Jahren hier auf der Messe eine Lesung gehabt haben, da hatten wir auch den Ursprungskonrad dabei. Der war sehr groß, stand da in der Ecke. Der ist aber jetzt schon ein bisschen älter geworden. Den haben wir jetzt in Rente geschickt. Und damit er sich nicht mit dem Gesundheitssystem rumärgern muss, haben wir ihn sozusagen in die Freiheit entlassen. Ich glaube, er ist irgendwo in den Everglades in der Zwischenzeit. Haben aber hier schon den Nachwuchs da. Das ist also Konrad Klein. Mal gucken, ob ich den... Machen wir es doch so. So, der begleitet uns immer, wenn wir unterwegs sind. Ich sage uns, weil das Buch 4 Autoren hat, also sozusagen 4 Krokodileltern, 3 Papas und eine Mama. Und das ist entstanden, weil wir alle sowohl hypnotherapeutisch arbeiten oder auch als Märchenerzähler und Geschichtenerzähler unterwegs sind. Und das ist irgendwie so passiert eigentlich. Und wir hatten auf einmal ganz viele Geschichten und dann hat der Reinhard Verlag gesagt, das wäre doch schade, wenn wir das der Menschheit vorenthalten würden. Und irgendwie ist das Buch so entstanden. Und ich würde gerne anfangen, weil ich will Ihnen nicht nur die Geschichten einfach nacheinander vorlesen, das fände ich ein bisschen langweilig, sondern Ihnen auch ein bisschen was dazu erzählen, warum wir die geschrieben haben, was die vielleicht tun könnten und wo überhaupt Sinn in so einer hypnotherapeutischen Geschichte liegt. Und am Anfang möchte ich Ihnen gerne erstmal einen Witz erzählen. Eigentlich ist das ein typisch jüdisches Bonmot und gar kein richtiger Witz. Rabbi, fragt Mosche, was ist eigentlich eine Alternative? Stell dir vor, Mosche, antwortet der Rabbi, du hast einen Hahn und eine Henne. Ah, das ist eine Alternative. Nein, stell dir vor, du verspeist sie nicht, sondern setzt den Hahn auf die Henne und bekommst Eier. Ah, das ist eine gute Alternative, sagt Mosche. Nein, nein, jetzt warte doch. Also die Eier isst du nicht, sondern du hältst sie schön warm und irgendwann kommen dann Küken daraus. Ah, sagt Mosche, jetzt habe ich's verstanden, das ist die Alternative. Nein, Mosche, nicht so schnell. Die Küken verkaufst du nicht, sondern du ziehst sie groß und dann machst du immer wieder das Gleiche und bald hast du eine schöne, große Hühnerfarm. Also, das ist aber jetzt die Alternative. Nee, sagt der Rabbi, nein, nein, weil dann kommt eine große Flut und alle Hühner ersaufen. Aber Rabbi, das ist ja furchtbar, wo ist denn jetzt die Alternative? Enten, Mosche, sagt der Rabbi, Enten. Und warum erzähle ich das? Ich erzähle das, damit Sie so ein bisschen eine Idee kriegen, wofür man Geschichten benutzen kann. Also ein Witz ist ja praktisch die kürzeste Geschichte, die man sich vorstellen kann. Sie kriegen relativ schnell eine Botschaft an den Mann. Und die Geschichten in unserem Buch haben unterschiedliche Längen. Es gibt ganz kurze von 1-2 Sätzen. Es gibt aber auch, ich finde das anstrengend hier mit diesem Mikro. Kann man das runtermachen ein bisschen? Kann man das ein bisschen nach unten setzen? Entweder kann ich so gucken oder so kann so reden. Ja, vielleicht ist besser. Wir versuchen es mal mit der Hand. Also was wir versuchen im Buch, ist Ihnen dem Leser verschiedene Sichtweisen anzubieten, verschiedene Perspektiven und das aber auf ein bisschen eine spielerische Art und Weise. Super, vielen Dank. Wir testen. Ist es an? Ja? Okay, wir testen mal, ob das besser ist. Geschichten erzählen wir ja seit vielen Jahren. Also wir erzählen Geschichten schon früher am Lagerfeuer zur Unterhaltung. Wir erzählen Geschichten, um Wissen weiterzugeben. Wir erzählen Geschichten, um Werte und Normen irgendwie zu vermitteln oder auch um Lösungsangebote zu machen. Und so eine Geschichte enthält immer einen ausgesprochenen Teil, wir sagen einen expliziten, und einen unausgesprochenen, einen impliziten Teil. Und das ist das, was so eine Geschichte dann vielleicht ein bisschen therapeutisch macht. Denn das, was implizit in dieser Geschichte hervorgerufen wird, ist auch bei jedem Hörer oder Leser anders. Das dockt an unser Unbewusstes, an das, was wir wissen, obwohl wir gar nicht wissen, dass wir es wissen. Und es ist eine ganze Menge. Die Kommunikationstrainerin Vera Birkenbiel, die hat mal gesagt, das Unbewusste, würde man das auf eine Länge ummünzen, hätte ungefähr eine Länge von 11 Kilometern. und das Bewusste aber nur ein paar Zentimeter. Und dann sagen viele Leute, oh Gott, so wenig weiß ich nur bewusst, das ist ja furchtbar. Und da kann man nur sagen, nein, so einen großen Erfahrungsschatz haben sie unbewusst, ohne dass sie sich anstrengen müssen. Und Geschichten versuchen, einen Zugriff zu ermöglichen auf alles das, was wir unbewusst wissen. Und weil wir alle andere Erfahrungen gemacht haben und alle einen anderen Erfahrungsschatz haben und einen anderen Wissensschatz, dockt auch jede Geschichte bei jedem Menschen ganz individuell und persönlich und unterschiedlich an. Und nicht nur bei jedem Menschen, sondern vielleicht auch je nachdem, wann ich sie lese. Die kann mir heute das irgendwie sagen, ja, und übermorgen habe ich eine ganz andere Assoziation. Also es ist irgendwie ein Fundus. Und je nachdem, wann, wie und wo ich da dran gehe, wird dieser Fundus eben angeregt auf die eine oder andere Art und Weise. Schätzen Sie doch mal, wie oft hören Sie Geschichten im Alltag? Einmal in der Woche? Mehrmals? Einmal am Tag? Ja, vielleicht auch mehrmals am Tag? Genau genommen hören Sie Geschichten dauernd. Unser Gehirn arbeitet bildhaft. Man spricht auch von einem Episodengedächtnis. Alles, was wir tun, was wir hören, was wir schmecken, was wir fühlen, das vergeschichten wir. Denken Sie an die Werbung. Da erzählt heute keiner mehr, warum Sie ein Auto kaufen sollen, weil es wenig verbraucht, weil es irgendwie 4 Räder hat und auch noch eine Bremse. Sondern da werden immer Geschichten drum gerankt. Ja, wir finden das spannend, weil es Geschichten sind. Und ich würde Sie mal einladen, das ist natürlich jetzt herausfordernd, sowohl mit dem Buch als auch mit den Karten und dem Mikrofon hier irgendwie das zu tun, aber ich werde es schaffen. Würde Sie mal einladen, wenn Sie Lust haben, machen Sie mal die Augen zu und ich lese Ihnen mal eine Geschichte vor und Sie gucken mal, ob das irgendwas mit Ihnen macht. Die Geschichte heißt Momentaufnahme. Ich sitze im Garten. Es herrscht eine warme Spätsommergewitterstimmung. Ich sehe meine kleine Katze über die Dächer der Gartenschuppen schleichen und rufe sie. Sie hält inne, dreht den Kopf zu mir, maunzt und miaut lautstark und springt dann ganz vorsichtig herunter auf den Rasen und läuft mit aufgerichtetem Schwanz und von ihren Abenteuern erzählend schnell zum Begrüßungskraulen auf mich zu und rollt sich dann anschließend neben meinen Füßen zusammen. Sahnepudding-Gefühle. Und wenn Sie so nachspüren, könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere von Ihnen auch irgendwo war, wo vielleicht die Sonne schien oder in einem Garten. Oder vielleicht haben Sie auch eine Katze und Sie haben Ihre eigene Katze vor Augen gesehen. Ja? Und ich weiß nicht, was alles an Assoziationen da gekommen ist, aber ich würde wetten, es sind eine ganze Menge. Und das ist genau das, was wir versuchen, mit Geschichten eben zu erreichen. Aus Worten werden Bilder. Wir müssen uns jetzt aber vorstellen, dass wir immer wieder uns Geschichten erzählen, auch uns selber. Dann kommt ein bisschen dieser therapeutische Aspekt auch hinzu. Was wir nämlich auch machen, ist, wir verstricken uns in unseren eigenen Geschichten. Und auch da würde ich wetten, dass die meisten von Ihnen das kennen. Ich habe Stress mit meiner Freundin, die hat sich unmöglich benommen, mein Chef hat mich angekackt wegen irgendwas und ich fühle mich total unschuldig, ich kann überhaupt nichts dafür, der hatte einfach schlechte Laune. Und dann rege ich mich darüber auf, dann erzähle ich das mal meiner besten Freundin und reg mich weiter drüber auf. Dann gehe ich nach Hause und erzähle das meinem Partner und reg mich noch mehr drüber auf. Dann ist vielleicht Wochenende und den Chef sehe ich erst am Montag und ich erzähle das mehrfach und mit jedem Erzählen wird diese Geschichte veritabler, wichtiger, ja, einfach mehr beeindruckend und prägt mich, obwohl es vielleicht genau gesehen den Hintergrund, den schweren gar nicht gibt. Und wenn wir uns so in unserem eigenen Erleben verstricken, dann wäre es ganz gut, wenn wir aufhören, uns immer auf dieses Problem zu fokussieren und stattdessen mal schauen, was gibt es denn für Lösungen. Vielleicht hat der Chef einfach schlechte Laune gehabt und die Freundin hat sich geärgert, weil sie irgendeine schicke Bluse, die sie wo gesehen hat, nicht gekriegt hat oder so. Also irgendwelche kleinen Gründe, die eigentlich das überhaupt nicht rechtfertigen. Und da bieten eben solche Geschichten Raum für Lösungen. Und wir haben das Buch deshalb in mehrere Kapitel unterteilt. Und so würde ich jetzt gerne aus dem Kapitel Beruf und Freizeit mal die Geschichte vorlesen, dem Esel eine Spur voraus zu sein. Jetzt muss ich wieder suchen. Das ist eine Geschichte, die, Moment, das ist eine Geschichte, die ein bisschen darauf hinweisen soll, wie wir so in eigenen Gedanken festhängen können. Es ist schwierig, wenn Schüler nicht das machen wollen, was man selbst ja auch machen muss. Ich habe nur Stress. Ich hänge meinen Lehrerberuf an den Nagel, schimpfte mein Freund. Ich weiß nicht, ob ich dir einen Rat geben kann, sagte ich. Aber wenn du magst, dann komm doch morgen mit. Wir werden einen Ausflug mit den Eseln unternehmen. Und wenn du willst, frage ich dich mal danach, was du wahrgenommen hast, wenn wir zurückkommen. Die zwei Esel, welche uns begleiten sollten, waren große und kräftige Tiere. Wir wanderten voll Begeisterung los, doch es wurde nur ein kleiner Ausflug, denn sein Esel wollte nicht so richtig laufen. Total anstrengend, meinte der Lehrer später. Ich habe gezerrt und gezogen. Ich habe gerufen und gewartet und gedroht. Der Esel lief, wie er wollte, und ich konnte ihn nicht führen. Es war beinahe wie in meiner Klasse. Ja, das habe ich gemerkt. Pass auf, morgen gehen wir nochmal mit den Eseln los und ich werde dir einen Rat mit auf den Weg geben und dann wird es eine gute Wanderung werden. Am nächsten Tag konnten wir mit den Eseln eine große Wanderung unternehmen. Wir kamen erst in der Dämmerung wieder zum Stall zurück und der Lehrer war begeistert. Das war heute ganz anders. Dein Rat, dem Esel ein Partner zu sein und mit ihm zu gehen statt vor ihm, war Gold wert. Ja, meinte ich, gestern wolltest du der Chef sein. Das geht schlecht bei Eseln. Aber heute bist du mit ihm auf Augenhöhe unterwegs gewesen. Du hast ihn nicht gezogen, sondern ihr seid gemeinsam gewandert. Wir sind noch oft so zusammen unterwegs gewesen. Und je klarer ihm sein Weg war, umso besser wurde die Zusammenarbeit mit seinem Esel. Also Sie sehen, immer wenn wir uns eigene Problemgeschichten konstruieren, dann wäre es schön, wir könnten irgendwie auf Lösungsgeschichten zurückgreifen. Das Buch haben wir, abgesehen davon, dass wir es in verschiedene Kapitel unterteilt haben, dem haben wir auch noch ein Stichwortverzeichnis beigefügt. Also man kann dann die Geschichten nach Stichworten suchen. Es gibt auch immer noch einen kleinen Kommentar zu jeder Geschichte, wobei ich ganz klar und ausdrücklich sagen möchte, es ist überhaupt nicht nötig, das zu lesen, also die Kommentare. Das kann man tun, man kann es aber auch lassen. In dem Vorwort steht auch eindeutig drin, tun Sie doch, was Sie wollen. Sie selber sind Ihr Fachmann. Ja, das kann Ihnen keiner raten, was irgendwie Sinn machen würde und was nicht. Manchmal blättert auch einfach man nur mal drin rum und bleibt irgendwo mit dem Auge hängen und fängt an zu lesen und denkt nachher, ach, was für ein Zufall, dass ich ausgerechnet das jetzt gelesen habe oder dass mir ausgerechnet das jetzt passiert ist. Beispielhaft noch aus ein paar Kapiteln möchte ich Ihnen vorlesen. Ja, das ist das Letzte, das ist meine Lieblingsgeschichte. Ich bin wie du. Und manche Geschichten haben wir eben auch auf den Karten, nicht alle aus dem Buch, nur ein paar. Und weil ich die so schön finde und so gerne in der Hand habe, nutze ich die Gelegenheit und lese die dann mal von den Karten vor. Ich bin wie du. Hör mir zu, flüsterte, schäumte und rauschte das Wasser, wie ich zische und knistere. Hell und dumpf, leise, gurgelnd, laut und satt. Ich bin so viele, doch du kannst nur eines sehen. Ich singe eine ganze Oper, doch du hörst nur eine Stimme. Ich ändere mich in jeder Sekunde und bin doch immer gleich. Ich gebe mich immer wieder auf, um mich auch immer wieder zu finden. Sieh mich an, flüsterte, schäumte, rauschte das Wasser. Ich bin wie du. Das ist Geschichte aus dem Kapitel Sinn. Das ist ja schon fast inflationär im Augenblick. Alles muss irgendwie sinnhaft sein, sinnvoll, sinngebend. Und man kann sich ja fragen, warum ist das gerade so ein Thema? Also ich merke das auch in der Arbeitswelt. Da bin ich manchmal auch unterwegs mit Selbstorganisationsprozessen. Da geht es ganz, ganz viel darum, Menschen arbeiten dann gerne, wenn sie es als sinnhaft erleben. Und man fragt sich immer so ein bisschen, warum kommt denn das? Woran liegt das? Und ich habe auch keine Erklärung. Aber wir haben eine Idee. Wir glauben, also wir Autoren, wir glauben, dass es damit zusammenhängt, dass wir Menschen immer versuchen, eine Balance zu haben, zu halten oder zu entwickeln zwischen dem Dazugehören und dem über sich hinauswachsen können. Das sagt der Gerald Hüther immer, der Neuroforscher. Oder auch zwischen Bezogenheit und Individuation. Wie kriege ich das hin? Und da den roten Faden zu finden und da eine Balance zu finden, das ist, glaube ich, das, was das Sinnhafte ausmacht. Dann hätten wir als nächstes Erdbeben. Das hier ist vulkanisches Gebiet. Wir haben fast jeden Monat Erdbeben, hatte Ihr Gastgeber schon bei der Begrüßung erklärt. Sie hatte ihre Wanderschuhe geschnürt und sie erkundeten diese wunderbare Landschaft nun miteinander. Auf den bewaldeten Vulkanen an der kanadischen Westküste ließ es sich ausgezeichnet wandern. Es brauchte nur eine gewisse sportliche Kondition. Nach einem anstrengenden Aufstieg, einer Mittagspause und einem steilen Abstieg von einem der Vulkankegel bemerkte sie auf einmal etwas Ungewöhnliches. Alles zitterte und bebte. Ein Erdbeben, rief sie. Ihr Gastgeber schaute sie verwundert an und lachte. Erst nur ein wenig, dann immer mehr, bis es aus ihm herausprustete, was bebt, ist nicht die Erde, was bebt, sind deine Knie. Gesundheit ist auch ziemlich spannend, auch gerade aus hypnotherapeutischer Sicht. Lese ich Ihnen auch gleich noch was vor. Ich würde Ihnen aber vorher noch schnell gerne was auf die Uhr gucken, über eine Studie der Ohio-Universität erzählen, die ein bisschen verdeutlichen soll, was wir alles tun können, wenn wir mit inneren Bildern arbeiten. Und zwar wissen das bestimmt viele von Ihnen, wenn man eine Zeit lang immobilisiert ist, also sich zum Beispiel ein Arm oder ein Bein gebrochen hat oder aus anderen Gründen lange im Bett liegen muss, dann erleidet man einen gewissen Muskelabbau. Und deswegen muss man auch nachher oft nochmal in die Reha gehen, um den Muskel wieder zu trainieren. Das geht relativ schnell. Je älter man ist, Thema wieder zuvor hin, umso schneller geht das. Und die Ohio-Universität hat eine Studie durchgeführt, in dem sie zwei Gruppen von Menschen den Arm eingegipst hat, sodass sie den Arm nicht bewegen konnten. Und dann haben sie die beiden Gruppen nach Hause geschickt. Die eine mit der Anweisung, geht heim und kommet in 4 Wochen wieder und sonst macht nichts. Und die zweite Gruppe mit der Anweisung, geht nach Hause, aber stellt euch 4 bis 5 Mal am Tag vor, wie ihr diesen Arm bewegt. Die haben dann vorher an so einem Fitnessgerät Übungen gezeigt, stellt euch einfach vor, wie ihr das machen tätet, auch wenn ihr es nicht tatsächlich machen könnt. Und dann sind die nach 4 Wochen alle wiedergekommen, haben den Gips abgekriegt. Und dann hat man festgestellt, dass die Gruppe, die sich nur vorgestellt hat, dass sie den Arm bewegen würde, 50% weniger unter Muskelschwund gelitten hat als die andere. Das kommt so langsam auch bei den Ärzten und Wissenschaftlern an. Milton Erickson, der Begründer der Hypnotherapie, weiß das, hat das schon vor fast 100 Jahren mittlerweile selber erlebt. Also wir wissen das. Und wenn wir wissen, dass wir mit solchen inneren Bildern gut arbeiten können, dann kann das natürlich auch mit Geschichten gehen. Denn, das haben Sie ja vorhin selber gemerkt, auch die regen bei Ihnen innere Bilder an. Und deswegen lese ich jetzt aus dem Kapitel mal vor. Ohne Haare. Wir sind auf dem Weg in den Urlaub. Bevor wir das Haus verlassen, knuddeln wir nochmal fix Krümel, unsere Katze. Auf dem Bahnhof sehe ich, dass die neuen topmodischen Klamotten meines Sohnes voll mit ihren Haaren sind und beginne, sie abzuzupfen. Mama, was soll das? Fragt mein Sohn genervt. Und antwortet dann auf meine Erklärung mit großer Selbstverständlichkeit, aber Mama, ohne Katzenhaare ist man nicht richtig angezogen. Und der Brandmelder. Die ihrem Partner regelmäßig misstrauen oder die regelmäßig Angst haben, sage ich manchmal, ihr Brandmelder ist falsch eingestellt. Wenn sie mich fragen, wie ich das meine, sage ich, Sie erinnern sich vielleicht, dass so vor 20, 30 Jahren in der Stadt immerzu irgendwo eine Autoalarmanlage anging. Obwohl überhaupt gar kein Dieb in der Nähe war. Die Dinger waren so sensibel eingestellt, dass sie auch dann losgingen, wenn gar nichts los war. Ich erinnere mich, damals hat man schon gar nicht mehr hingeguckt, wenn irgendwo etwas geheult hat. Weil es ständig falsche Alarme gab und man nur noch genervt davon war. Ich glaube nicht, dass heute weniger Alarmanlagen in den Autos sind, aber man hört sie nicht mehr. Die Alarmanlagen der neuen Generation sind viel sensibler eingestellt. Sie schlagen nur noch dann Alarm, wenn das Auto tatsächlich gestohlen wird. Eben nur dann, wenn der Alarm wirklich gebraucht wird. Und wenn Sie zum Beispiel einen Brandmelder im Haus haben, der sich jeden Tag und jede Nacht von selbst einschaltet, dann hat das zwei Nachteile. Erstens können Sie nicht mehr ruhig schlafen und sind jeden Tag genervt. Und zweitens können Sie den richtigen Alarm nicht mehr von dem falschen unterscheiden. Sagen Sie doch Ihrem Gehirn einen schönen Gruß. Es ist gut, dass Sie eine innere Alarmanlage haben. Aber es soll doch bitte die Sensibilität Ihrer Anlage neu einstellen, sodass sie genau dann und nur noch dann losgeht, wenn es nachweislich einen Grund dafür gibt. Jugend und Alter geht um Beziehungsgestaltung. Und zwar verschiedener Art. Also zwischen Eltern und Kindern, da spreche ich gerade aus eigener Erfahrung, meine Kinder sind dabei auszuziehen. Irgendwie sind sie schon halb ausgezogen, aber so ganz dann eben doch nicht. Was macht das mit mir? Was macht das mit den Kindern? Was macht das mit unserer Beziehung? Aber es geht auch nicht nur um die Eltern-Kind-Beziehung, es geht auch um unsere eigene Beziehung mit uns selber. Also das innere Kind und das Erwachsen-Ich. Wie viel schleppen wir mit uns herum, was wir noch von Kindheit an irgendwie als Thematik haben und was in unserem Erwachsenenleben eigentlich gar keine Rolle mehr spielen sollte. Also auch das ist eine Beziehungsgestaltung. Und immer dann, wenn es in Beziehungen hakt, und auch da vermute ich mal, dass der eine oder andere von Ihnen jetzt innerlich oder äußerlich nickt, wenn also Verhaltens- und Reaktionsmuster in einer Beziehung sich so verfestigt haben, dass sie schon genau wissen, was sie sagen müssen oder wie sie gucken brauchen, damit sie ihren Partner irgendwie antriggern, dann wäre es gut, man hätte was, was das ein bisschen durcheinander bringt. Also wie ein Stein, ja, den ich in einen Teich werfe, dann entstehen da diese ganzen Ribbel. Und der bringt auch was durcheinander in der Oberfläche. Das ist nachher alles wieder ruhig, aber es ist doch alles irgendwie ein bisschen anders. Und da gibt es auch zwei Geschichten, die ich gerne vorlesen möchte. Altere in der Zeit, dann hast du früher Not. Vor kurzem erzählte ein Architekt, er baue zunehmend rollstuhlgerechte Häuser für junge Familien. Immer wieder werde dieser Wunsch an ihn herangetragen und diese Vorsorge heute sei doch bewundernswert. Das stimmt, antwortete ich. Je früher wir mit dem Altwerden anfangen, desto eher haben wir etwas davon. Und das zweite sind die Werkzeuge. Ein alter Mann zeigte mir seine ehemalige Werkstatt. Hier habe ich bereits als Kind gearbeitet, zuerst mit meinem Vater, dann lange Zeit alleine und schlussendlich mit meinen Kindern. Sie sind alle weg, niemand blieb im Dorf. Und ich habe meinen Hobel auch weggelegt. Sind Sie nicht traurig, dass keiner in Ihrer Werkstatt blieb? Fragte ich. Traurig? Nein, warum? Meine Kinder haben das Beste gelernt, was ich ihnen beibringen konnte. Die liebevolle Arbeit mit dem Holz. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass Sie das Beste, was Sie können, an Ihre Kinder auch weitergeben. Mein Hobel war nur das Werkzeug. Und mit dem letzten Kapitel loslassen, auch das kennen wir alle. Wir müssen immer was loslassen. Das ganze Leben lang müssen wir was loslassen. Die Kindheit, die Jugend, die Kinder, Beruf, weil wir einen Wechsel haben. Wir müssen Freunde hinter uns lassen, weil wir umziehen. Also das ist etwas, was uns irgendwie immer verbindet. Und beim Tod müssen wir natürlich ganz extrem loslassen. Und wenn das dann mit Trauer verbunden ist, dann sind die Betroffenen ganz häufig eben in dieser Betrachtung dieses Traurigen verhaftet. Und die Vorstellung, wieder glücklich sein zu dürfen, die fällt ganz häufig schwer oder sie fühlt sich vielleicht sogar falsch an. Und da können Geschichten helfen, so im eigenen Maß und eigenem Tempo wieder Mut für den Blick in die Zukunft und ein bisschen Offenheit zu entwickeln. Wir wollen das Vergangene würdigen, aber das Kommende trotzdem kommen lassen. Und dann darf der Schmerz nachlassen, ohne dass das Wertvolle, was wir erlebt haben in Beziehungen, irgendwie verloren gehen müsste. Wenn wir in einen neuen Lebensabschnitt aufbrechen und wenn es der Auszug von zu Hause ist, dann ist es sehr hilfreich, wenn wir mit leichtem Gepäck reisen. wenn wir das Gute aus der Vergangenheit mitnehmen und das Belastende aber ruhig dalassen dürfen. Und dazu auch eine meiner Lieblingsgeschichten. Moment. Ich will von zu Hause ausziehen. Die ist schon lange meine Lieblingsgeschichte, auch als meine Kinder noch nicht so weit waren. Dann ist doch, antwortete der Psychologe dem 35-jährigen Klienten. Aber, entgegnete dieser, ich kann doch nach so langer Zeit nicht einfach so gehen. Das kann ich mir gut vorstellen, unterstützte ihn der Psychologe, dass es für Sie nicht einfach sein kann. Was müsste denn sein, damit es einfacher wäre? Was könnte Sie denn am ehesten motivieren? Ich weiß es nicht. Für meine Mutti wäre das sehr schwierig. Sie wäre dann ganz alleine und hätte nichts mehr zu tun. Was hat sie denn jetzt so alles zu tun? Na eben das, was Mütter so tun. Kochen, waschen, bügeln, sauber machen. Für mich da sein, wenn ich nach Hause komme und mit mir reden. Und was macht sie sonst noch? Manchmal trifft sie sich mit Freundinnen oder macht mit dem Auto eine Ausfahrt. Dazu habe sie aber neben dem Haushalt praktisch keine Zeit, sagte sie neulich. Doch ich glaube, dass sie auch einfach keine Lust hat, mit diesen langweiligen Weibern zu tratschen. Sie hat viel lieber ernsthafte Gespräche mit mir. Worüber reden Sie denn so? Das ist jetzt schon etwas schwierig mit ihr. Da sie kaum außer Haus geht, außer eben mal um Einkäufe zu erledigen, kann sie zum Gespräch nicht viel beitragen. So erzählt sie mir immer wieder nur davon, was sie zu Hause gemacht hat und nervt mich mit ihren Sorgen, die sie sich um mich macht. Von meinen eigenen Sachen muss ich ihr gar nichts erzählen, da versteht sie eh nichts davon. Sagt der Psychologe. Und sagen Sie, wie unterstützen Sie denn Ihre Mutter so beispielsweise am Wochenende? Manchmal, wenn es ihr gar zu langweilig ist, dann lasse ich mich zu einem Mensch ärgere dich nicht überreden. Ach ja, wirklich? Das tun Sie für Ihre Mutter? Genau. Doch sagen Sie mir nun bitte, Sie haben vorher die Motivation angesprochen. Was können Sie mir raten? Wie schaffe ich es, von zu Hause auszuziehen? Also gut, zu meiner Frage zurückkehrend. Was müsste geschehen, damit Sie den Schritt leichter und einfacher wagen könnten? Also ich glaube, es wäre vermutlich das Beste, das kommt mir spontan gerade so in den Sinn, wenn ich mir in der Nähe meiner Mutti eine kleine Wohnung suchen und sie dann bitten würde, das Wenige an Haushalt bei mir auch gleich mitzuerledigen. Da sie ja sowieso nichts mit sie anzufangen weiß, hätte sie jeden Tag eine Beschäftigung. Ich merke, unterbrach ihn der Psychologe, im Augenblick sind mir zwei Sachen wichtig, die ich Ihnen mitteilen möchte. Erstens hat es für mich den Anschein, als hätten wir zusammen noch einen langen Weg vor uns. Und zweitens habe ich den Wunsch, zuerst noch etwas zu klären. Zu klären? Der Klient schaut ihn erstaunt an. Ja, genau, zu klären. Erklären Sie mir doch mal bitte, welchen Unterschied machen Sie zwischen Motivation und Motivation? Ja, die Geschichten haben alle irgendwie unterschiedliche Inhalte und unterschiedliche Art. Und bevor ich jetzt ganz pünktlich Feierabend mache und Sie in die Messe entlasse und Ihnen ganz viel Spaß dabei wünsche, möchte ich Ihnen zum einen noch sagen, dass wir beim Reinhardt Verlag gleich hier um die Ecke am Stand H120 Bücher da haben und auch die Karten. Und ich bin auch noch eine Weile da, sollte der eine oder andere von Ihnen noch Fragen an mich haben, gerne. Und ansonsten liebe ich es zu sagen, es ist immer gut, wenn man von einer nicht wissenden Position aus agiert. Und deswegen zum Schluss noch von meinem Kollegen die Geschichte, die ich ganz wunderbar finde. Nichts ist wichtiger. Ich weiß nichts. Niemand ist so dumm wie ich, sagte ich. Sei glücklich, sagte der Eremit. Das Höchste, das ich bisher erkannt habe, ist, es gibt wahrscheinlich einen Gott. Und über ihm steht das Nichts. Sei willkommen, Meister. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.